Selbstverfolgung, weil Gott uns die Waffenrüstung gegeben hat. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das hier ist eine einmalige Aufforderung. Ja, wir haben einfach die Waffenrüstung anzuziehen. Fertig. Genau, Satan hat ganz gekonnt Methoden, die er anwendet. Das ist so dieses Wort, was hier so für Listen übersetzt wird. Um uns wirklich zu betrügen, um uns vom Glauben abzubringen. Und wir müssen die Waffenrüstung Gottes haben, und zwar die ganze, um diesen Listen widerstehen zu können. Hoffnung trotz Verfolgung, weil Gott uns gesagt hat, gegen wen der Kampf gerichtet ist. Also, wir stehen nicht im luftleeren Raum, wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen unseren schwachen, hinfälligen Körper, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also wir kämpfen gegen geistliche Mächte von Satan und seine Geister, gegen seinen Machtbereich der Sünde und des Elends, die geistliche Finsternis in der gefallenen Welt, die Schlechtigkeit des Denkens oder der Gesinnung, gegen die gesamte unsichtbare Welt überall um uns herum. Hoffnung trotz Verfolgung, weil wir die Waffenrüstung wirklich anziehen können. Ja? Wir werden aufgefordert. Wieder ist es eine einmalige Handlung. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also wir nehmen diese Waffenrüstung, damit wir Satan widerstehen können, wenn er uns versucht. Und wenn wir ihn dann besiegt haben, können wir stehen bleiben, weil wir die Waffenrüstung Gottes angezogen haben. Also er wird uns nicht fertig machen, er wird uns nicht besiegen. Genau, Hoffnung trotz Verfolgung, weil er uns die Waffen des Kampfes offenbart hat. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Auch hier wieder eine einmalige Handlung. Ja? Wir stehen, wir ergreifen und wir sind bekleidet. Früher war es so, deswegen steht hier umgürtet eure Lenden. Früher wurde das Gewand zu Hause offen getragen. Und wenn die Menschen in den Kampf gezogen sind oder rausgegangen sind, wie auch immer wir das jetzt nennen, haben sie das Kleid umgürtet, damit es ihnen nicht um die Füße schlackert und sie wirklich Bewegungsfreiheit haben für den Kampf. Ja, der Gürtel der Wahrheit ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir Jesus umbinden, dann spiegelt sich das automatisch in unserem ganzen Lebenswandel. Dadurch tragen wir auch die Gerechtigkeit als Brustpanzer. Denn wir sind durch den Glauben zu Jesus gerechtfertigt vor Gott. Ich habe das nicht umgeschaltet, sehe ich gerade. Ja, wir handeln in Gerechtigkeit unserem Nächsten gegenüber. Unsere Schuhe sind immer angezogen. Also sind immer angezogen. Wir sind startbereit, damit wir die frohe Botschaft der Errettung durch Jesus weitergeben. Wir sind bereit, der Welt seinen Frieden zu bringen. Durch den Glauben haben wir Gottes Kraft und Vollmacht und können so den Satan widerstehen und Angriffe abwehren. Das Helm des Heils, wir wissen um unsere Erlösung und haben die Gewissheit, dass wir in dem zukünftigen Leben bei Gott sein werden. Dies bezeugt uns der Geist Gottes, der durch Gottes Wort in uns wirkt. Gottes Wort ist das Schwert, es wirkt und durch Gottes Wort ist auch alles entstanden. Also was für eine Macht hat Gottes Wort? Hoffnung trotz Verfolgung, weil wir die mächtigste Waffe haben. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen mehr eingehen. Das Gebet. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne. Mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Auch nochmal die Betonung in ihm. Also, wir sollen Gott in anhaltendem Gebet um Wohltaten bitten, um Abwendung von Bösen. Dies geschieht, indem wir Dank, Bitte, Fürbitte, Lob und das Bitten um spezielle Dinge vor Gott bringen. Und dies ist nicht nur irgendwann notwendig, sondern zu jeder Zeit. Es gibt keinen günstigen oder ungünstigen Zeitpunkt. Wir werden aufgefordert, im Geist zu beten. Der Geist Gottes will uns leiten, will uns führen, egal in welcher Situation wir stehen. Wir sollen in Treue ausharren im Gebet, wirklich dranbleiben und wachsam sein. Das Gebet soll für alle Heiligen gesprochen werden. Wir treten also im Gebet für unsere Glaubensgeschwister ein und unterstützen sie im geistlichen Kampf. Zum Schluss kommt diese Bitte von Paulus um persönliche Fürbitte. Nicht um Befreiung aus dem Gefängnis, das könnte man annehmen aus seiner Notlage, sondern damit er in Freiheit den Mut hat, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, um an dem Ort, an dem er gerade ist, zu reden, was er reden soll. Und wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass wir aufgefordert sind zu beten, und zwar anhaltend zu beten. Und ich stelle immer wieder fest, wie schnell dieses anhaltende Gebet nachlässt. Man fängt an, wirklich in den Kampf für jemanden zu treten, und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren denkt man, naja gut, hat sich jetzt noch nichts getan. Ja, ab und zu denkt man noch mal dran, aber es ist nicht mehr so wichtig. Ich habe eine schwer krebskranke Freundin und ich weiß, in den ersten Jahren ihrer Krankheit, ich lag auf den Knien, ich habe geheult vor Gott und irgendwann hat das nachgelassen. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Gott hat sie doch durchgetragen. Ja, sie ist nicht heil, sie ist nicht gesund, aber Gott hat sie jetzt schon seit über 13 Jahren mit einer schweren Leukämie, mit einer ganz aggressiven Mischform am Leben erhalten. Die Ärzte haben ihr 3 Monate gegeben. Es sind jetzt schon 13 Jahre. Also, wir sollen beten. Ich kenne das auch, so Verfolgung, sage ich mal, hier in Deutschland sagen wir immer, man ist ja kaum verfolgt. Ne? So langsam fängt das ja an, werden bestimmte Gesetze erlassen, dass wir bestimmte Therapien nicht mehr durchführen dürfen und so weiter. Ich kenne Verfolgung eigentlich nur aus meiner Schulzeit, und zwar in Form von Mobbing. Ich weiß, wir sind umgezogen, ich war 15, und ich musste die letzte Klasse in Süddeutschland machen. Ne? Vorher wohnten wir in Norddeutschland. Mein Vater hatte dann eine neue Stelle angetreten als Pastor. Und für uns Kinder hieß das, ja, Schulwechsel. Und das in der letzten Klasse. Das war überhaupt nicht toll. Und allein wegen der Sprachbarriere, die ja doch in Deutschland vorhanden ist, wurde ich schon angefangen, dass die Leute mich gemobbt haben. Ja? Weil ich habe die nicht verstanden. Also dieses Pfälzisch, das war einfach für mich unverständlich zu der Zeit. Ich habe mich mal eine Zeit lang auch gefragt, warum ich einen Freund, den ich mal hatte, nicht verstanden habe. Der hat auch Pfälzisch gesprochen. Ja, Gott hat in dieser Zeit ganz, ganz stark in mir gewirkt. Ich habe angefangen, für diese Menschen zu beten. Ich habe nicht gebetet, Herr, lass alles toll werden, sondern segne diese Menschen, die mich so drangsalieren. Und begegne ihn und lass mich ihn mit Liebe begegnen, mit deiner Liebe. Und ich habe jeden Tag, ich bin in die Schule, ich habe sie ganz normal begrüßt. Also ich wurde wirklich auf übelste Weise fertig gemacht von einem Großteil meiner Klasse, vor allem Mädchen. Auf Klassenfahrten hat man mir Zahnpasta auf mein Kopfkissen geschmiert. Und also sie fanden immer irgendeine Lösung, um mich wirklich zu ärgern. Und jeden Morgen bin ich dort rein, habe gelächelt und habe gesagt, guten Morgen. Und die haben mich immer ganz groß angeguckt. Und nach einem halben Jahr hat Gott das ganze Blatt gewendet. Eine von diesen Mädchen, die zu den Obersten gehörten, die kam zu mir und sagt, weißt du was, Nicole, du bist anders als die anderen. Ich habe so viele Freunde, aber die würden nie zu mir stehen. Ich halte jetzt zu dir. Und dann hat die sich neben mich gesetzt. Und auch von dem Tag an hat mich keiner mehr geärgert. Und ich habe wirklich gespürt, wie Gott was verändert hat im Geistlichen. Und ich glaube, dass unsere Geschwister, die in Verfolgung stehen, am meisten davon haben, sage ich jetzt mal so salopp, wenn wir beten, wenn wir wirklich im Gebetskampf für sie eintreten. Ich weiß, dass die Chinesen im Gebetskampf für uns Deutschen sind, weil wir so verfolgt sind. Und dann denke ich, ja, wo sind wir denn verfolgt? Ja, wir sind verfolgt von unserem Materialismus. Ja, von all dem, was hier geschieht, von all der Ablenkung sind wir verfolgt, dass wir aufhören, Gott zu suchen, weil wir so abgelenkt sind. Und sie sagen, sie sind nicht abgelenkt. Sie können ja gar nicht abgelenkt sein, weil sie haben so eine große Not, dass Gott sie automatisch ins Gebet ruft. Aber für uns beten sie, sie senden auch Missionare nach Deutschland aus, um uns zu Gott zurückzubringen. Und ich finde das so beeindruckend. Ja? Die haben eine ganz andere Not, die werden wirklich misshandelt. Ja, die sind in den Gefängnissen, die haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken. Die werden aufs Grausamste misshandelt. Und trotzdem beten sie für andere und nicht für sich selbst. Und ich glaube, als Gemeinde Gottes müssen wir anfangen, unseren Blick auf andere zu richten und nicht auf meine kleinen Empfindlichkeiten. Wie oft denke ich zu Hause, ach Herr, das könnte besser sein. Und dann denke ich, ach so ein Quatsch, Herr, mir geht's so gut. Ja, ich habe nicht alles, nee. Und ich könnte viel mehr haben und in manchen Situationen wünschte ich mir, dass manches leichter läuft. Aber ich weiß, dass gerade durch das, dass nicht immer alles perfekt läuft, Gott mich ins Gebet ruft. Und mir ist ganz wichtig geworden, im Gebet wirklich Gott zu verherrlichen. Ich fange nicht an mit, Herr, bitte schenk mir das und das und heile mich und was weiß ich. Nein, ich anbete ihn für seine Größe, für seine Allmacht, für das, was er ist. Und dann merke ich, wie er mich verändert, durch mich wirkt und Situationen vollkommen verändert. Und ich glaube, das geht unseren Geschwistern genauso. Ich habe noch mal ein paar Bibelstellen hier aufgeschrieben, das ist jetzt leider ein bisschen klein. Das ist einmal Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Herodes fing an, die Gemeinde zu verfolgen. Er hat angefangen, Christen zu misshandeln, gefangen zu nehmen. Jakobus wurde sogar geköpft. Und Petrus kommt ins Gefängnis. Und er wird sehr schwer bewacht, denn Herodes hat angeordnet, dass viermal, also zwei Leute ihn bewachen. Was ich ganz erstaunlich an diesem Text finde, ist, Petrus schläft. Am nächsten Tag ist die Verhandlung und Petrus liegt da und schläft tief und fest im Frieden Gottes. Dann kommt in der Nacht, dann steht hier, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ein anhaltendes Gebet. Also sie haben sich versammelt in ihren Hauskreisen, wo sie sich versammelt haben und haben gebetet. Und was passiert? Ein Engel Gottes kommt und weckt Petrus. Also er weckt ihn. Petrus wacht nicht auf durch das helle Licht. Er muss erstmal geweckt werden. So tief und ruhig schläft Petrus. Und Petrus realisiert nicht, dass der Engel des Herrn da vor ihm steht, sondern er denkt, er hat eine Vision. Der Engel sagt ihm, hol deine Sachen, zieh dich an, wirf deinen Mantel über und komm. Die Türen öffnen sich und Petrus marschiert raus aus diesem Gefängnis. Und in der Gasse, als er auf der Straße steht, ist der Engel weg. Petrus geht dann zu dem Hauskreis, wo für ihn gebetet wird. Und die glauben gar nicht, dass Petrus vor der Tür steht, obwohl sie ja dafür gebetet haben, dass er freikommt. Sie denken, da steht ein Engel des Herrn. Es ist viel einfacher, an einen Engel des Herrn zu glauben, als dass Petrus da steht. Also für mich wäre es, glaube ich, umgekehrt einfacher. Genau, also Gott bewirkt etwas durch das Gebet. In Apostelgeschichte 16, 22 bis 40, da geht es um Paulus und Silas, die unterwegs sind und von einer Frau mit einem Wahrsagegeist bedrängt werden, die zwar das Wahre sagt, dass sie Propheten des wahren Gottes sind, aber Petrus und Silas unterbinden das und es kommt eine große Unruhe im Volk. Und weil die Wahrsage-Leute jetzt wissen, oh, wir verdienen kein Geld mehr, bringen sie Lügen hervor und Paulus und Silas kommen ins Gefängnis. Dann steht da, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich die Türen und aller Fesseln lösten sich, aller. Der Kerkermeister kommt rein, der will sich umbringen. Der denkt, die Gefangenen, die ich so bewachen sollte, sind weg. Und auf einmal steht Paulus da und sagt, hallo, wir sind nicht weg, wir sind noch da. Der ist nicht geflohen, obwohl er wusste, was da alles so auf ihn zukommen könnte. Sondern er stand da und hat diesem Mann und seiner Familie, seinem ganzen Haus, es schließt auch alle Diener mit ein, die im Haus sind, das Evangelium verkündet. Und dieses ganze Haus hat sich bekehrt, hat zu Gott gefunden. Was ich auch ein ganz, ganz wichtiges und tolles Gebet finde, ist Johannes 17, das Gebet Jesu für seine Jünger. Ich finde es so beeindruckend, dass Jesus vor seiner Himmelfahrt für uns eintritt. Für die, die an ihn gläubig werden. Wie viel mehr sollten wir doch, die wir leben und wirklich das Leid unserer Geschwister lesen können oder erfahren können, für sie beten. Römer 12, Vers 12 folgenden. Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Im Gebet haltet an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Das ist auch so das, was Angela vorhin gesagt hat, mit dieser Hilfe, die Open Doors gibt. Open Doors bringt Hilfe in diese Länder. Es sind über 60 Länder inzwischen. Den Dienst gibt es seit über 60 Jahren. Es fing damit an, Bibeln zu schmuggeln. Diese Menschen, die dorthin gehen, die setzen ihr Leben ein, um teilweise Bibeln zu schmuggeln, um Unterrichtsmaterial zu schmuggeln, um Leiter auszubilden, damit sie wirklich diese Stellung in Christus erkennen, die wir haben als Gemeinde, und in ihrem Land wirklich den Christen dienen können. Ja, Römer 15, 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen, in den Gebeten für mich zu Gott. Also auch immer wieder bittet der Apostel um Gebet für sich selber. Aber in jedem Brief betet er auch für die Heiligen und freut sich an dem Fortschritt, den sie machen. Ich wollte euch jetzt nochmal den Weltverfolgungsindex zeigen, die ersten 10 Länder. Ich weiß gar nicht, ob man das lesen kann. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Also an erster Stelle steht immer noch Nordkorea. Nordkorea ist seit 18 Jahren an dieser ersten Stelle. Und ich bitte euch, wirklich für Nordkorea zu beten. Ich habe viel über Nordkorea gelesen und es zerbricht mir das Herz, was da geschieht. Die Gemeinde Nordkorea wächst trotz alledem, aber es sind Zehntausende wirklich in Arbeitslagern. Es ist ihnen verboten, zum Himmel zu gucken. Also sie müssen gebeugt gehen. Das heißt, wenn ich jahrelang in dieser Stellung gehe, dann bin ich auch gebeugt. Also sie haben körperlich Leiden dadurch. Ja? Sie werden natürlich auch misshandelt. Selbst der Besitz einer Bibel ist tödlich. Und Nordkorea ist ein Land, wo wirklich jeder ein Spitzel sein kann. Dein bester Freund, dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder. Du kannst niemandem vertrauen. Denn jeder von ihnen könnte ein Spitzel für die Regierung sein und könnte dich ausliefern. Und in diesem Land wächst trotzdem die Gemeinde Gottes. Zweite Stelle Afghanistan. Ich denke, da wisst ihr auch viel. Ist ja doch oft auch in den Nachrichten, was da so geschieht. Dritte Stelle Somalia. Das hat mich sehr berührt, deswegen habe ich das dazu geschrieben. Die Gemeinde Jesu hat so gut wie aufgehört zu existieren. Lasst uns für dieses Land eintreten, dass dort Christen mutig werden, aufstehen und Gott bezeugen. Es ist natürlich auch ein sehr kriegsgeschütteltes Land. Libyen, fünfte Stelle Pakistan, sechste Stelle Sudan, dann kommt Eritrea, dann kommt der Jemen, auch hier schwere Kriege, schwere Not auch der Bevölkerung. Dann kommt der Iran, viele Geschwister von uns, die hier kommen, sind aus dem Iran, also der ist an neunter Stelle. Dann kommt Indien, Indien steigt gerade wieder ganz hoch in der Verfolgung. Viele Kirchen werden verbrannt, geschieht einfach viel dort in dem Land. Syrien ist an 11. Stelle, ich glaube auch hier kommen einige der Geschwister, die hier Zuflucht suchen in Deutschland. Nigeria ist an 12. Stelle. In Nigeria herrscht einmal die Scharia und ist also im oberen Teil Nigerias, im Norden, ist die Verfolgung besonders schlimm. Es gibt unheimlich viele Christen im Land, ich war erstaunt. Der Norden ist hauptsächlich muslimisch und dort geschieht die meiste Verfolgung. Die Scharia ist auch dort gesetzt, also das islamische Gesetz. Der Mittelgürtel ist geteilt zwischen Christen und Moslems. Auch hier immer wieder Übergriffe auf Dörfer der Christen, die vernichtet werden. Und im Süden lebt der Hauptteil Christen. Dann der Irak ist an 13. Stelle und China kommt zwar erst an 27. Stelle, also Nigeria und China ist ja heute unser Land, aber in China nimmt die Verfolgung wieder zu. Durch den Regierungswechsel 2013, China hat viele Jahre jetzt erlebt, wo es relativ friedlich war, wo es auch darauf ankommt, wo man lebt, ob man verfolgt wird oder nicht. aber wo die Regierung unheimlich Druck auf die Gemeinde ausübt. Und ich höre ganz viele Christen, die sagen, China, die haben doch riesen Gemeinden, da ist doch alles perfekt. Nein, diese Gemeinden sind staatlich kontrolliert, lasst euch da nicht täuschen. Diese Gemeinden werden staatlich kontrolliert und sie dürfen nur das sagen, was der Staat ihnen erlaubt. Ich möchte jetzt kurz was zu Nigeria vorlesen, dann wollen wir den Film sehen und danach beten für Nigeria. Während im Süden Nigerias mehrheitlich Christen leben, das hatte ich schon erzählt, ist der Norden muslimisch dominiert. Nachdem 1999 bis 2000 in den 12 nördlichen Bundesstaaten die Scharia, das islamische Recht, eingeführt wurde, hat der Druck auf die dort lebenden über 11 Millionen Christen stark zugenommen. Hinzu kommt die Gewalt durch Boko Haram und andere islamische Extremisten, die Tausende von Christen ermordet und Hunderttausende vertrieben haben. Zahllose Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt, entführt und zwangsverheiratet. Im Mittelgürtel des Landes, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung Christen sind, greifen schwer bewaffnete Fulani-Vierhirten christliche Dörfer an. So, wir sehen jetzt diesen Videoclip von Nigeria.
Nigeria, Bring Back Our Girls. Die Kampagne zur Befreiung von 276 entführten Mädchen aus dem Ort Chibok im Norden Nigerias ging um die Welt. Dies brachte die Verfolgung von Christen durch die islamistische Boko Haram in Nigeria in die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Zwar gibt die nigerianische Regierung mittlerweile an, die mit dem Islamischen Staat verbündete Terrorgruppe besiegt zu haben, aber die Verfolgung von Christen durch extremistische muslimische Gruppen hat nicht aufgehört. Immer noch kommt es zu zahlreichen Angriffen auf christliche Dörfer im Norden Nigerias. Und Millionen Menschen brauchen Nothilfe oder leben als Binnenflüchtlinge im Land. Neben Angriffen durch Boko Haram sind es muslimische Fulani-Hirten, die schwer bewaffnet Überfälle auf christliche Farmer und Dörfer im sogenannten Middle Belt im Zentrum Nigerias verüben.
Um 2 Uhr nachts kamen sie. 300 Personen.
Yes, over 300 people that came here again in the village.
300. Nahezu jeder von ihnen hatte eine Kalaschnikow. Wir mussten fliehen.
AK-47. So everybody has to run away with his life.
The attackers.
Die Angreifer waren Fulani und muslimische Hausa, die sich für diesen Kampf angeschlossen hatten. Einige von ihnen erkannten wir, einige wiederum nicht, denn es gab eine Art Einladung an alle Dörfer drumherum mitzumachen.
There is a religion influence.
Religion spielt hier eine Rolle. Sie legen nie Hand an die Häuser von Muslimen, aber die Häuser, die zerstört werden, sind die Häuser von Christen.
These are the houses that they normally destroy.
They attack mostly Christian.
Sie greifen zumeist Christen und Gebiete mit christlicher Mehrheit an. Daher brennen sie auch unsere Kirchen nieder. Eine Moschee haben sie bisher nicht niedergebrannt.
But there is no new mosque. That burned down.
You see, what the law enforcement are handling is not as.
Die Waffen der Behörden sind bei weitem nicht so gut wie die Waffen der Fulani. Aber wer gibt ihnen diese hochentwickelten Waffen? Wer stattet also die Fulani mit diesen Waffen aus?
Ab 6 Uhr abends machen wir uns Sorgen, ob es in der Nacht wohl wieder einen Angriff gibt. Am Nachmittag geht es uns noch gut, aber in der Nacht wissen wir nicht, was passieren wird.
Doch nicht nur durch extremistische Gruppen werden Christen im Norden Nigerias verfolgt. 12 Bundesstaaten Nigerias haben die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage ihrer Rechtsprechung eingeführt. Dort ist es illegal, vom Islam zu einem anderen Glauben zu wechseln. Und Christen wird deutlich gezeigt, dass sie nicht willkommen sind.
Wenn hier jemand Arbeit bekommen will, muss er Muslim werden. Wer als Christ versucht, in eine der Schulen aufgenommen zu werden, bekommt zu hören, wir werden dich zulassen, wenn du Muslim wirst. Es gibt Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln, doch die werden nur an Muslime und nicht an die Christen verteilt. Den Christen wird der Zugang zu kommunalen Einrichtungen wie Brunnen, Schulen, Elektrizität und Straßen verweigert. Ich kann mich an einen Erlass der Lokalregierung erinnern, der es Gemeinden verbot, öffentlich zu predigen. Aber die Muslime taten dies, am Straßenrand, überall. Niemand wagte es, sie dafür zu belangen, da sie ja Muslime waren. Den Christen werden so viele Dinge vorenthalten. Aber sie kommen zu dir und sagen, wir helfen dir, wenn du Muslim wirst.
Die Christen im Norden Nigerias brauchen in all diesen Herausforderungen unser Gebet. Dafür, dass sie und ihre Kinder stark bleiben, um den verlockenden Angeboten der muslimischen Lokalregierungen widerstehen zu können, Muslime zu werden, um ein besseres Leben zu erlangen. Dafür, dass sie im Angesicht der Angriffe von Boko Haram und Fulani weiterhin in ihren Dörfern bleiben können. Und dafür, dass sie weiterhin treu zu Jesus Christus stehen können und sein Evangelium verkündigen.
Betet für uns mit aller Kraft. Helft uns mit Schlafplätzen, Gebet und Nahrung.
Also ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, sie brauchen unser Gebet, sie brauchen auch Hilfe und Unterstützung. Open Doors tut das und wir wollen ja einfach im Gebet mit eintreten für sie. Danken wir Jesus, dass die Christen wirklich festhalten an Gott, trotz Verfolgung. Wir beten, dass sie wirklich treu bleiben können, dass sie Jesus bezeugen können. Wir wollen für diese Frauen beten. Da hat Open Doors im Moment auch eine Schreibaktion laufen, wo man Frauen, die wirklich schlimme Gewalt erfahren haben, schreiben kann. Das läuft noch bis zum 30.11. Informiert euch da auch auf der Internetseite von Open Doors. Auch diese Briefe unterstützen diese Menschen. Genau. Wir wollen beten, dass die Behörden die Christen unterstützen. Und für alle Angehörigen, die ihre Lebensgrundlage verloren haben. Wir beten jetzt einfach alle zusammen, würde ich sagen. Entweder setzt ihr euch zu zweit, zu dritt zusammen. Ich beende das Gebet. Ja? Einfach laut und kräftig. Ja, Vater, ich danke dir, dass du wirklich da bist, Herr, dass wir in dir wirklich stark sind, Herr. Und ich bitte das für meine Geschwister in Nigeria, Herr, dass sie wirklich deine Stärke, deine Nähe erfahren, dass dein Heiliger Geist in ihre Herzen spricht, sie heilt und ja, all diese Wunden, die geschlagen sind, wirklich geheilt werden durch dich, durch deine Liebe, durch dein Erbarmen und durch Open Doors, die ihnen die Liebe bringen, die sie brauchen, Jesus. Und du weißt auch um all die Traumaseminare, Herr, die laufen. Ich bitte dich, dass du diesen Frauen neue Hoffnung schenkst, Jesus. Dass du Heilung schenkst und dass du sie auch ihre Kinder lieben lässt, Herr, die dadurch entstanden sind, Jesus. Ich danke dir, dass du groß bist und dass du Großes tun wirst für diese Menschen dort in Nigeria. Amen. Das zweite Land, um das es heute geht, ist China. China hat eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden. Das finde ich ganz schön erstaunlich. 97,2 Millionen davon sind Christen. Ja, in diesem Jahr feiert die Volksrepublik China ihr 70-jähriges Bestehen. Seit die Kommunistische Partei 1949 unter Mao Zedong die Macht übernommen hatte, ging sie rigoros gegen alle Religionen vor. Vor allem gegen solche, die als ausländisch betrachtet wurden, wie das Christentum. Doch trotz aller Verfolgung wurde der christliche Glaube in China nicht ausgelöscht, sondern erlebte eine große Erweckung. Später ließ die Verfolgung nach, doch seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping im Jahr 2013 nimmt sie wieder stark zu. Auf Druck der Behörden wurden hunderte Kirchen geschlossen und etliche Kirchengebäude zerstört. In manchen Fällen wurden Kirchen gedrängt, die Nationalflagge höher zu hängen als das Kreuz oder Bilder von Jesus durch Bilder vom Präsidenten zu ersetzen. Wir wollen jetzt auch wieder diesen Videoclip sehen von China und danach für die Geschwister beten.
China. Mit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes Ende der 1990er Jahre bestand bei vielen Experten die Hoffnung, dass sich die Menschenrechtslage und damit auch die Situation der zahlreichen Kirchen im Land verbessern würde. Doch während China in den letzten 20 Jahren durch ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum beeindruckte, in dem auch die Gemeinden eine gewisse Freiheit genossen, macht die Regierung mit der Einführung der neuen Religionsgesetzgebung aus dem Jahr 2018 deutlich, dass sie jede Form von Religionsausübung außerhalb ihrer Kontrolle als Gefahr ansieht. Gemeinden, die nicht der protestantischen, patriotischen Drei-Selbst-Bewegung der Regierung oder der katholisch-patriotischen Vereinigung angehören und ihre Theologie nicht an den Vorstellungen des Staates ausrichten wollen, haben es schwer, offiziell anerkannt zu werden. Die meisten von ihnen existieren als unregistrierte Hauskirchen, wobei eine solche Gemeinde durchaus hunderte Mitglieder haben kann. Gemeinden ist es verboten, Reisen zu Schulungen oder Konferenzen im Ausland zu organisieren, da die Regierung verlangt, dass die Kirchen unabhängig von ausländischem Einfluss agieren. Zudem dürfen Gottesdienste nur in für religiöse Zwecke registrierten Räumlichkeiten stattfinden. Ein Treffen für Gottesdienste, zum Beispiel in einem Café oder in Büroräumen, ist verboten. Hat eine Hauskirche kein Kirchengebäude, muss sie sich und den Ort, wo sie sich trifft, registrieren, um dem Gesetz zu genügen. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Dies hat Pastor Tian Mu persönlich erlebt.
Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Sonntagsgottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen und sie nicht größer als 20 Personen werden zu lassen. Zuerst waren die meisten in unserer Gemeinde nicht sonderlich besorgt, denn sie verstanden anscheinend nicht, was vor sich ging. Nachdem sie aber selbst Verfolgung erlebt hatten, wurden sie vorsichtiger, besonders wenn sie sonntags zum Gottesdienst gingen. Einige bekamen so viel Angst, dass sie sich entschieden, nicht zum Sonntagsgottesdienst zu kommen. Sie kamen dann zu den Treffen unter der Woche. Seitdem wir den Sonntagsgottesdienst in Kleingruppen aufgeteilt haben, treffen wir uns nur ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Wann immer wir das tun, ist es für uns alle eine kostbare Zeit, in der wir Gott zusammen an einem Ort anbeten können. Wir haben neue Kleingruppenleiter und Verantwortliche ernannt. Jeden Sonntag versammelt der jeweilige Leiter und Verantwortliche seine kleine Gruppe, um mit ihnen Gottes Wort zu studieren. Die meisten von ihnen haben keine Erfahrung, Gottes Wort zu lehren. Jetzt müssen sie sich der Herausforderung stellen, was in gewisser Weise dazu geführt hat, dass die Leiter geistlich reifer geworden sind.
Bevor wir dem wirklichen Druck ausgesetzt waren, dachten wir, dass die Gemeinde aufhören würde zu wachsen. Aber in der Tat hat die Kirche nicht nur überlebt, sie wächst stetig.
Ein viel größeres Problem für die Gemeinden stellt das Verbot dar, Kinder und Jugendliche, selbst aus christlichem Elternhaus, mit dem Glauben in Kontakt zu bringen.
Alle Kirchen von nennenswerter Größe haben von den Behörden eine Mitteilung erhalten, die explizit untersagt, dass Jugendliche und Kinder eine Kirche betreten. Deshalb müssen alle diese Kirchen sonntags verhindern, dass Jugendliche und Kinder ihr Kirchengebäude betreten oder am Gemeindeleben teilnehmen.
Die Studenten und die Gymnasiasten müssen sich registrieren, wenn sie einer Religion folgen. Es gibt einen Fall, dass in einem College ein Bruder der einzige Christ in seiner Klasse ist. Er fühlte sich natürlich einsam und kämpfte mit der Entscheidung, ob er sich als Christ registrieren lassen soll. Er ging zu einem Betreuer und suchte das Gespräch. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er seinen Glauben aufgeben müsse, um seine Zukunft nicht zu gefährden. Einige der Jugendlichen, die unsere Sonntagsschule besuchten, haben ihren Glauben aufgegeben und sind der kommunistischen Partei beigetreten. Aber viele von ihnen halten an ihrem Glauben fest. Sie gehen heimlich zu Treffen außerhalb der Schule oder in den Häusern von Christen. Sie gehen immer wieder zu diesen Versammlungen. Aber es gibt einige Fälle, in denen es größere Konflikte zwischen christlichen Schülern und der Schulbehörde gegeben hat. In solchen Situationen geht die Schule rigoros vor. Die Schüler stehen in dieser Hinsicht unter großem Druck.
Was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, erinnert uns daran, dass wir den Weg des Kreuzes gehen und das Evangelium weiterzugeben haben, ohne das Thema Verfolgung auszuklammern. Bitte betet dafür, dass wir Jesus unerschütterlich folgen, wie es viele unserer Vorfahren getan haben.
Unsere Generation hat viele Widerstände erlebt, sodass wir keine Angst haben. Die nächste Generation hat jedoch keine Verfolgung erfahren, sodass ihr Fundament nicht so stark ist. Ich fürchte, sie werden die gleiche Taktik wie damals anwenden, um sie einzuschüchtern. Wenn aber unsere Kirche eins wird, denke ich, dass sie keine Chance haben. Wir beten auch für die Regierungsstellen, dass sich die Menschen dort zu Gott hinwenden, um ihn kennenzulernen. Nur durch das Gebet für sie werden sie Gott kennenlernen. Sie fürchten, dass wir mit euch verbunden sind. Gemäß ihren Prinzipien diktieren sie, dass wir unsere kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln müssen und nicht mit Außenstehenden in Kontakt treten dürfen. Aber das Gebet kann niemand aufhalten.
Ja, das finde ich so stark, diesen letzten Satz. Das Gebet kann niemand aufhalten. Deswegen nenne ich das Gebet auch die stärkste Waffe, weil wir wirklich immer beten können. Und das kann keiner aufhalten. Also wir beten einmal, also danken Gott für das Wachstum der Kirchen in China. Wir beten um Einheit der Gemeinden, dass Regierungsbeamte wirklich Jesus kennenlernen, um Weisheit im Umgang mit Überwachung und Druck. Ihr habt gesehen, auch überall hängen Kameras in China. Also es ist ganz anders als bei uns. Ne? Also ein Christ, der irgendwo hingeht, der wird beobachtet. Und es wird gesehen, wo er hingeht. Genau, dass die jungen Christen wirklich gefestigt werden und in der Bibel verwurzelt werden. Ich denke, gerade für die junge Generation ist es schwierig, in der Verfolgung jetzt ihren Mann, ihre Frau zu stehen. Genau, betet für diese jungen Menschen. Ja, und dass Jesus wirklich Leiter beruft und befähigt. Und dazu dient ja auch Open Doors, weil sie Material bringen und Schulungen durchführen. Ja, lasst uns wieder eine Zeit des Gebets haben. Ich schließe dann wieder ab. Ja, Jesus, wir danken dir wirklich für unsere Geschwister in China, Herr. Wir danken dir, dass du die Gemeinde dort wachsen lässt, Jesus. Und wir danken dir, dass du ihnen Wege und Möglichkeiten zeigst, wie sie diese Gesetze umgehen können, wie sie sich weiter treffen können und versammeln können, Herr. Denn du weißt die Gemeinschaft der Gläubigen, wie wichtig sie ist, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der in Haft ist, Jesus, dass er ja, dich spürt, dass du mit ihm Gemeinschaft hast in seiner Zelle, Herr. Und ja, dass sie stark werden in dir, Herr. Du findest auch Wege für die Kinder und für die Jugendlichen, Herr, dass sie wirklich stark werden im Glauben ihrer Eltern, Herr, dass ja, der Staat es nicht verbieten kann. Ich bitte dich auch für die drei Selbstkirche, Herr, wo viele Menschen hingehen, die den Weg mit dir zwar gehen wollen, aber eben diesen Druck nicht standhalten, Jesus. Und ich bitte dich für diese Christen, dass sie dich so stark kennenlernen, Herr, dass sie all das auf sich nehmen, ja, um dir wirklich zu dienen und deinen Geboten zu folgen und nicht den Geboten des Staates, Herr. Ich danke dir, dass du die Regierung segnest, dass du Menschen schickst, Herr, die sich bekehren, Herr, dass du wirklich reinwirkst in dieses kommunistische System und dass du Veränderung schenkst, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Ich wollte euch noch ganz kurz sagen, hinten liegt so ein Heft aus in der Ecke, wo die Flyer liegen. Dieses Heft gibt es monatlich von Open Doors, das könnt ihr auch über die Internetseite einfach bestellen. In dem Heft gibt es immer Zeugnisse von Christen, zum Beispiel von dieser jungen Mutter, die auch von Boko Haram entführt worden ist, vergewaltigt worden ist. Sie hat 2 Kinder bekommen und Gott hat ihr durch Traumaseminare, die Open Doors gehalten hat, wirklich ihr Herz geheilt. Sie liebt ihre Kinder von Herzen. Und Gott tut Wunder an diesen Menschen. In der Mitte der Hefte gibt es dann immer so einen monatlichen Kalender. Und da steht jeden Tag ein Gebetsanliegen für die verfolgten Christen. So, dass ihr auch gar nicht selber überlegen müsst, was ihr beten müsst oder dürft. Genau, da stehen verschiedene Länder, verschiedene Gebiete, manchmal auch Missionsorganisationen. Und da steht immer ein konkretes Gebetsanliegen. Dann informiert die Zeitschrift auch darüber, in welchem Land vielleicht gerade wer im Gefängnis ist, für wen wir beten können. Genau. Geht wirklich mal auf die Internetseite von Open Doors, lest euch die Länderprofile durch, lest euch durch, was ist eigentlich das Problem? Warum werden die Christen verfolgt? Also ich finde das wahnsinnig spannend und ich glaube, das berührt unser Herzen, wenn wir da ein bisschen mehr reingehen. Sie schreiben auch viele Bücher. Es gibt Bücher, die Lebensgeschichten erzählen. Ja, und wie Gott wunderbar geführt hat und trotz Verfolgung, trotz Leid den Christen beigestanden hat. Dann gibt es nächstes Jahr ab dem 21. Mai wieder so Open Doors Tage, 70x7 heißen die. Und zwar eine Messe in Erfurt. Ich weiß, das ist ein Stück weg von hier. Aber wenn jemand Interesse hat, das findet ihr auch, die ganzen Informationen bei Open Doors. Es ist einmal ein Lobpreisabend und Gebetsabend. Dann ist, meine ich, ein, genau, der Jugendtag am 21. von Open Doors. Und auch für die Jugend, es gibt auf Open Doors, Shockwave heißt es, da gibt es Material für Jugendstunden. Und das ist wirklich super toll. Also mein Bruder hat das gemacht in der Gemeinde und da ist immer pro Jahr dann wohl ein Land, für das gebetet wird. Man backt zusammen Spezialitäten aus diesem Land, man beschäftigt sich mit diesem Land, man betet für unsere verfolgten Geschwister. Und das ist, denke ich, ein Segen. Genau. Jetzt wollte ich noch selber einen Eindruck weitergeben, den ich schon vor einiger Zeit hatte. Robert hat letzten Sonntag diesen Eindruck gehabt, dass jeder seinen Platz in der Gemeinde hat, an dem er wachsen soll. Ich hatte vor einiger Zeit einen Traum und ich wusste aber nicht, wann ich den weitergeben soll. Ich möchte den jetzt weitergeben. Und zwar habe ich geträumt, ich komme in so einen riesigen Saal und überall sind Menschen und es wuselt vor Menschen und es ist so eine totale Aufbruchsstimmung. Und aber irgendwie ein totales Chaos. Und ich habe gedacht, Herr, was willst du mir sagen durch diesen Traum? Weil ich spürte, da ist was am Wirken, der Heilige Geist wirkt, aber jeder ist am Wuseln. Keiner weiß, was soll ich eigentlich tun. Und ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde, als Christen an unseren Platz stellen möchte. Und dass das die Aussage dieses Traumes ist. Gott möchte, dass wir unseren Platz einnehmen. Und dann haben wir auch keine Unruhe mehr, dann ist kein Chaos mehr in uns, sondern dann laufen wir mit Jesus da, wo wir sein sollen. Und dann wird Ruhe einkehren und dann wird das Auswirkungen haben. Denn diese Aufbruchsstimmung ist da. Und Gott will was tun, aber wir müssen unseren Platz einnehmen. So, jetzt übergebe ich an Angela.